Die Zukunft der Fotografie ist nicht die Fotografie. Und da kommen wir dann eben in einen Bereich, wo aus meiner Sicht und nach meiner Meinung tatsächlich auch die Notwendigkeit besteht, darüber nachzudenken, wie ich mein Geschäftsmodell als Kreative und als Kreativer ausrichten kann künftig, um in dieser Beziehung weiterhin stabil am Markt stehen zu können.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zur Fotografie? Und weil das Beantworten von Fragen allein nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Meine heutige Podcast-Partnerin kennt mehr oder weniger die gesamte Top-Liga der Branche mit Vornamen, Lebenslauf und Hintergründen. Sie coacht, berät, leitet und gibt neue Richtungen und ist dabei kompromisslose Hüterin jedes einzelnen Geheimnisses, was man ihr anvertraut. Das ist für die brennendsten meiner Fragen natürlich schwierig. Ich freue mich trotzdem wie jedes Mal. Hallo Silke Güldner.
Hallo Nils Hendrik, vielen Dank für die Einladung. Frohes neues Jahr und was für eine schöne Vorstellung. Ich musste schmunzeln, genau.
Ja, das mit der Hüterin der Geheimnisse ist, das ist für mich tatsächlich so ein Thema, weil mich natürlich unheimlich viele Fragen umtreiben, gerade was auch die gesamte Branche angeht. Und eine dieser großen Fragen ist manchmal, wie geht es der Branche eigentlich? Und ich bin immer wieder am Überlegen, wie man Berufsverbände oder irgendwie, wie sich die Fotografen mal so organisiert bekommen, dass man mal eine Übersicht kriegt, wie es allen geht. Und es ist, ich weiß nicht, wie man das machen könnte.
Ja, das ist eigentlich ein schönes Anliegen. Würde ich jetzt auch spontan nicht so leicht finden und hätte keine Idee dazu. Aber ich muss vielleicht auch noch mal einen Satz sagen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich hätte dir ja auch mal vorgeschlagen, dass wir mal einen Podcast zu deinem Business machen, zu deinem Geschäftsmodell, weil ich spreche mit vielen Personen, die fotografieren und immer, wenn es um das Thema Corporate-Fotografie geht, Porträts, Reportagen für Unternehmen, dann fällt dein Name ganz oft. Du bist ein sehr positives und erfolgreiches Vorbild für viele Fotografierende im Bereich Corporate, sozusagen die Corporate-Erfolgsmaschine, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also da gäbe es auch so ein paar Geheimnisse, die du vielleicht mal ausplaudern könntest, weil das wirklich viele interessiert, die deine Arbeit verfolgen und natürlich auch sehr, sehr positiv finden, sehr interessant finden.
Oh, das freut mich natürlich sehr zu hören. Ich habe tatsächlich auch einen Punkt zu dem Thema, wo ich gerne mit dir später drüber sprechen würde. Und zwar ist das der Zusammenhang von, also der mögliche Zusammenhang von Sichtbarkeit und Erfolg und einer möglichen Kehrseite. Ich glaube, da haben wir uns neulich mal drüber unterhalten, weil die Frage ist, ob das immer über die Sichtbarkeit funktioniert und ob man sich mit Sichtbarkeit nicht manchmal auch ein Ei legt. Habe ich hier auf der Liste stehen. Womit ich gerne anfangen würde, wäre, also gut, erstmal das Übliche. Du bist, also Kurzvorstellung habe ich schon gemacht. Du bist Coach, du bist auch Buchautorin. Das Buch, was du geschrieben hast, empfehle ich seit Jahren jedem Assistenten und jungen Kollegen, mit dem ich zu tun habe, weil ich mir immer denke, wenn man sich ganz viele Fragen stellt, was man zu tun hat, um sich selbstständig zu machen, braucht man einfach nur dieses Buch einmal durchlesen. Wenn man bei jeder Seite sagen kann, okay, habe ich mich mit beschäftigt, dann ist man gut aufgestellt. Das wäre die Kurzzusammenfassung dieses Buches.
Ja, es ist nicht nur für Gründer oder Gründerinnen. Es ist natürlich auch für diejenigen gedacht, die schon so ein paar Jahre dabei sind und sich mal ein bisschen professionalisieren wollen. Und das Buch habe ich in einer Zeit geschrieben, wo die KI noch keine so große Rolle gespielt hat. Insofern fehlt dieses Kapitel fehlt im Moment noch.
Ja, das ist gut, die Frage ist natürlich, was Aktualität angeht, sowieso derzeit, wenn man ein Buch hat, wie aktuell ist es, wenn es rauskommt. Aber was mich dabei beschäftigt, ist grundsätzlich erstmal, was das Ziel eines Coachings ist. Weil es gibt in ganz vielen Bereichen die üblichen Verdächtigen, die sagen, wenn du dieses Coaching machst, dann hast du so und so viel Umsatz, dies, das, jenes und so weiter und so fort in kürzester Zeit. Und ich habe immer das Gefühl, dass Coaching eigentlich grundsätzlich was ganz anderes ist. Und ich habe mir tatsächlich die Mühe gegeben, wenn wir jetzt schon beim Thema KI sind, mal zu gucken, was die KI dazu sagt. Und das finde ich nämlich ganz spannend. Es handelt sich nämlich um ein zielgerichteter partnerschaftlicher Begleitprozess, bei dem ein Coach, in Klammern Wegweiser, Einzelpersonen oder Gruppen dabei unterstützt, ihre eigenen Potenziale, Ressourcen und Lösungen für berufliche oder persönliche Herausforderungen zu entwickeln und zu aktivieren, indem er Selbstreflexion fördert, Eigenverantwortung stärkt, anstatt direkt Ratschläge zu geben. Und mit dieser Definition ist eigentlich so ziemlich alles, was ich bei LinkedIn und Co. als Coach angezeigt bekomme, sofort raus.
Ja, das stimmt. Ich bekomme das auch angezeigt und ich kann da jetzt gar keine Namen nennen oder ich würde auch gar keine Namen nennen wollen. Ich finde die Definition schon ganz gut, ganz richtig, die du gerade vorgelesen hast. Das, was dort versprochen wird auf LinkedIn oder wo auch immer, das ist in erster Linie eine relativ schematische Art von Beratung. Das hat mit Coaching in meiner Wahrnehmung auch nichts zu tun. Es gibt so ein gewisses Schema, ich sage jetzt mal Stichwort, wie du über Nacht 30.000 € verdienst mit 1.000 neuen Leads und so weiter. Bisschen übertrieben, ne? Aber das geht in diese Richtung, ein bestimmtes Rezept zu verkaufen, was eventuell funktioniert. Die Personen, die ich gesprochen habe, die das mal ausprobiert haben, tatsächlich konnten mir keine positive Rückmeldung dazu geben. Also es scheint nicht so einfach zu sein, es scheint nicht so einfach zu funktionieren und es hat auch mit meiner Arbeit gar nichts zu tun, kannst du dir wahrscheinlich denken. Ja, ich sage immer ganz gerne, der Unterschied zwischen Coaching und Beratung ist, Coaching stellt Fragen, um nämlich tatsächlich bestimmte Wege freizulegen, sage ich jetzt mal ganz plakativ, und Lösungen gemeinsam zu entwickeln, Lösungsideen, kreative Ideen, Impulse zu entwickeln. Und Beratung ist eigentlich eher etwas, wo jemand kommt und sagt, soll ich mein Portfolio so oder so machen oder gib mir mal Feedback zur Webseite, wie wichtig ist die Suchmaschine für mich? Das sind klassische Beratungsfragen, also nicht nur diese, auch viele, viele andere, die ich täglich auch mit meinen Klientinnen und Klienten bearbeite. Und das ist schon auffällig, dass der Teil der Beratung in meiner Arbeit relativ hoch ist. Also ja, ich nenne mich Coach und Consultant, aber der Anteil an Beratung, also an Personen, Fotografierenden oder Kreativen aus der Kreativwirtschaft, ist relativ hoch, die beides brauchen und die erstmal auch mit einer Beratungsfrage zu mir kommen, also eine klassische Beratungsfrage. Das sind natürlich auch Umsatzziele und andere sehr businessorientierte Fragen, die dabei entstehen. Und ins Coaching kommt man dann so ein bisschen, rutscht man manchmal dann so ein bisschen rein, wenn man merkt, ah, das, was ich mir überlegt habe, meine Positionierung oder das, was ich gerne machen möchte, lässt sich vielleicht gar nicht so einfach lösen, ist vielleicht gar nicht der beste Weg für mich oder läuft gegen meine Kompetenzen, meine Ressourcen, meine Kontakte, mein Netzwerk. Da könnte ich auch mal hingucken, wie ich das besser nutzen könnte. Ah, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Oder ähnliche Dinge, die dann dazu führen, dass man eigentlich doch ein bisschen tiefer einsteigt und sich von den reinen Beratungsfragen, also einfach darüber hinaus arbeitet und auch mal etwas hinter die Kulissen guckt, um einfach festzustellen, was ist jetzt wirklich ein guter Weg, damit ich alle meine Ressourcen, alle meine Stärken wirklich auch nutzen kann. Also auch so ein bisschen prozessuales Denken als Schlüssel zur individuellen Begleitung und natürlich auch für Kundenbindung dann letztlich der Mehrwert.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich mich in letzter Zeit mit sehr vielen Fotografen und Fotografinnen unterhalten habe, ob ich das on the record hatte, off the record, mit wem ich darüber gesprochen habe. Ich hatte das Gefühl, dass das Coaching bei dir, wenn es gut läuft, ich war ja auch mal kurz da, also es war wirklich nur kurz, aber es war so ein Nebensatz, der mich in eine komplett neue Richtung gebracht hat. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen in Richtung Paartherapie geht. Das heißt, man kann zu dir kommen, also was du jetzt sagst, Beratung, so von wegen, oh Mensch, ich schlafe schlecht oder oh Mensch, also mit meinem Partner oder meiner Partnerin läuft es jetzt nicht ganz so gut. Aber wenn man nicht nur die Symptome behandelt, sondern da ein bisschen tiefer geht, sondern einfach guckt, okay, wo komme ich her, wo will ich hin, was möchte ich überhaupt? Und ich hatte das Gefühl, weil ich mich auch mit einem Kollegen unterhalten habe, der bei dir war, einen komplett neuen Weg eingeschlagen hat, dass die beste Form des Coachings bei dir, glaube ich, so eine Art ergebnisoffene Wegbegleitung ist.
Ja, hast du schön gesagt, ergebnisoffen ist eigentlich meine Haltung auch immer grundsätzlich. Und das habe ich auch versucht eben zu erklären, wenn jemand mit einem gewissen Ziel kommt, dann hat er oder sie oft gewisse andere Faktoren manchmal ausgeblendet oder vernachlässigt, die dazu führen können, dass man seinen Weg aber noch klarer sortiert, noch klarer auch eine Strategie entwickelt und ein besseres Ziel findet, auch gemeinsam. Paartherapie bedeutet ja, dass hier zwei Personen sitzen mit mir, die ich dann dabei unterstütze, den Weg zueinander zu finden. Also Paartherapie würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber wenn du dich und deine Arbeit als Paar bezeichnest, dann kommt es natürlich wieder hin. Ja,
da genau. Also da halte ich es mit dem, was Simon Puschmann auf seiner Internetseite schreibt, nämlich, dass er zwei große Beziehungen in seinem Leben hat. Eine zu seiner Frau und eine zu seiner Arbeit. Und ich glaube schon, dass man sich mit seiner Arbeit ganz gut mal an einen Tisch setzen kann und sich fragen kann, wie geht's uns überhaupt? Weil ich glaube, dass diese Beziehung ganz, ganz schwierige ist für ganz viele. Und dass dann viele sagen, oh Mensch, ich verdiene damit kein Geld und überhaupt. Aber wenn man wirklich diesen Vergleich mit dieser Paartherapie behält, dann ist es wirklich spannend. Ja, man ist glücklich, ja, man möchte unbedingt mit dem Partner, mit der Arbeit zusammen sein, aber irgendwie läuft es nicht richtig. Und ergebnisoffen kann in dem Moment ja auch heißen, wir lieben uns, aber es geht nicht zusammen. Wie wäre es mit einer getrennten Wohnung? Ja, das heißt, vielleicht öffnet man die Beziehung, ja, dass man vielleicht noch eine andere Arbeitsbeziehung hat, um die Liebe zur Fotografie nicht zu verlieren. Und das war tatsächlich was ein Kollege von mir bei dir so erlebt hat. Das fand ich ganz spannend, weil ich bei vielen Coaches immer das Gefühl habe, dass die fragen, ja, du möchtest in der Fotografie arbeiten und so weiter und so fort. Und bei dem hatte ich das Gefühl, du musst ihn irgendwie fragen, wie geht's dir eigentlich damit? Oder du hast irgendwas gefragt, dass er sich selber diese Frage gestellt hat. Und dann ist er zu dem Punkt gekommen, dass er gesagt hat, ich liebe die Fotografie, aber ich bin nicht teamselbstständig. Das heißt, ich kann in dieser Selbstständigkeit nicht arbeiten. Und der war mit dieser Erkenntnis, die für ihn vollkommen überraschend war, tatsächlich genauso glücklich wie jemand anders, der plötzlich festgestellt hat, vielleicht muss ich zwei andere Parameter in dieser Beziehung zu meiner Fotografie ändern, damit das auch arbeitstechnisch klappt. Weil es gibt ja viele Formen von Beziehungen. Es gibt die Arbeitsbeziehung, es gibt die Liebesbeziehung, es gibt, man kann zusammen wohnen, man kann getrennt wohnen. Auch Fernbeziehungen können gut funktionieren.
Absolut, absolut. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist tatsächlich etwas, was viel Druck rausgenommen hat, die Entscheidung damals. Und das ist auch etwas, was ich in vielen Gesprächen, besonders so im letzten Jahr mit Fotografinnen und Fotografen, aber auch anderen Kreativen erlebt habe, die an einen Punkt geraten sind, auch in der Paarbeziehung, ja, wo sie überlegen müssen oder wollen, wie geht's für mich weiter? Und wir können jetzt natürlich viel über diesen Berufsfotografie im Wandel nachdenken oder sprechen, ne, über Digitalisierung, über KI, über die Honorarsituation, die ja für viele Faktoren sind, die sich sehr stark verändert haben und die dann wahrscheinlich auch irgendwann dazu führen, bei manchen zu überlegen, so wie geht es mit diesem Paar, mit der Fotografie, mit meiner Arbeit und mir jetzt eigentlich weiter. Und da gibt es durchaus Beispiele, die radikale Entscheidungen getroffen haben und gesagt haben, ich lerne jetzt einen anderen Beruf, ich trenne mich sozusagen, ich gehe raus aus der Beziehung und auch aus wirtschaftlichen Gründen natürlich. Und betreibe die Fotografie, das meinst du wahrscheinlich auch, einfach für mich aus Leidenschaft, für die Kunst, für die Laune, für den Genuss und einfach für das, für das kreative Potenzial. Und das gibt es und das ist tatsächlich auch, finde ich, ein sehr schöner Weg. Aber genauso viele gibt es, die sagen, ich gucke jetzt mal, auch mit mir zusammen dann oft dahin und schau mal, so wie kann ich diese Beziehung vielleicht noch bereichern, anreichern, was kann ich dazu nehmen, was kann ich umstellen. Und ich habe diesen Satz auch schon eine Weile gesagt, weil die Fotografie ist Also die Zukunft der Fotografie ist nicht die Fotografie. Und da kommen wir dann eben in einen Bereich, wo aus meiner Sicht und nach meiner Meinung tatsächlich auch die Notwendigkeit besteht, darüber nachzudenken, wie ich mein Geschäftsmodell als Kreative und als Kreativer ausrichten kann künftig, um in dieser Beziehung weiterhin stabil am Markt stehen zu können. Und ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal mit diesen Fragen beschäftigt hast, vielleicht auch gerade so im letzten Jahr, wie diese Beziehung so weitergehen kann. Ne? Aber vielleicht bist du auch in der Situation, dass du sagst, bei mir ist alles super und verändert. Ich komme nicht in diesen Wandel im Moment. Aber es gibt ja viele Fotografinnen und Fotografen, die in einem Bereich arbeiten, wo der Wandel sehr spürbar ist.
Ja, das glaube ich auch. Sich regelmäßig zu fragen und zu überprüfen, ist, glaube ich, generell sinnvoll. Also ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass ein regelmäßiges Coaching sinnvoll ist, nämlich nicht erst dann, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man das Gefühl hat, man braucht Rettung, sondern dass es ist wie so ein Arztbesuch, wo man jetzt so in regelmäßigen Abständen mal guckt, um sich einfach ja zu gucken, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was möchte ich überhaupt, wo stehe ich eigentlich. Ich mache das tatsächlich regelmäßig, jetzt nicht das Coaching, sondern dass ich einfach gucke, wie steht es gerade, wie geht es mir? Ich versuche auch immer wieder rauszukriegen, wie geht es eigentlich der Branche, wie geht es anderen? Ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, wo es sehr eng ist und auch sehr eng wird. Ich habe ja skurrilerweise das Gefühl, dass an mir relativ viele Sachen immer relativ spurlos vorbeigehen. Das hatten wir zu Corona auch schon. Gleichzeitig glaube aber ich für mich und für meine Fotografie, also mir geht es wirklich ums Fotografieren. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich mit irgendwie auch einer Fotografie-ähnlichen Dingen Geld verdiene. Das heißt, in dem Moment, also es geht ja so weit, dass ich zum Beispiel diesen ganzen Bereich Bildbearbeitung, Nachbereitung und so weiter, den habe ich ausgegliedert, weil mir geht es um Menschen, mir geht es um Begegnungen, mir geht es um das Erleben, mir geht es um Input, mir geht es um Bereicherung. Und wenn ich dann einen Tag am Rechner sitze, um irgendwelche Bilder nachzubereiten, dann merke ich, dass ich richtig schlechte Laune kriege. Und in dem Moment, wo die gesamte Fotografie oder nennen wir einfach mal die Bildgestaltung tatsächlich an den Rechner wandert und man über Bildgenerierung oder wie auch immer das Ganze tatsächlich alles live am Rechner, also nicht live, also das alles am Rechner macht. Ich glaube, das wäre für mich der Moment, wo ich sagen würde, ich würde der professionellen Fotografie einfach knallhart den Rücken drehen. Weil dann ist das nicht das, was ich machen möchte. Und ich weiß das, oder was ich, und ich weiß, dass ich ohne Leidenschaft für etwas Dinge nicht tun kann.
Ja, das ist schön gesagt. Also da steckt ja auch so ein bisschen, sage ich mal, das so ein größeres Ego dahinter oder so ein größeres Wertebewusstsein vielleicht auch bei dir, ne? So was, welche Bestandteile brauche ich in meiner Paarbeziehung, ja, in meinem Beruf? Und wann nimmt es eine Form an, wo ich drüber nachdenken würde, eine Alternative vorzuziehen oder zu überlegen? Und das finde ich ist ja auch etwas, diese Transformation, in der wir so sind in unseren Berufen, ist ja was immer bei uns ist. Und ich finde, das sollte eigentlich auch jetzt der Jahresanfang, diese Jahreszeit an sich ist ja immer eine sehr schöne Gelegenheit, auch nochmal zu gucken, wie du gesagt hast, auch sich regelmäßig zu fragen, wo stehe ich da gerade? Wie weit bin ich betroffen von transformativen Prozessen? Wie engagiert möchte ich vielleicht auch daran arbeiten, etwas zu verändern im kommenden Jahr? Du hast am Anfang das Stichwort Sichtbarkeit genannt. Wie wichtig ist Sichtbarkeit eigentlich im Moment für den Erfolg? Zum Beispiel als Fotografin oder als Fotograf finde ich auch ganz spannend, sollten wir nochmal drüber sprechen. Und etwas radikalere Denken, um sich selber auch zu stärken oder zu schützen gleichermaßen, also quasi ein Nein für ein größeres Ja, was dann irgendwann dahinter steht, das finde ich sehr spannend. Und das ist aber auch etwas, was vielleicht noch nicht jede so für sich sortiert hat, wie du das jetzt erzählst.
Ja, also ich glaube, man kann mit mir auf zwei Begriffe zusammenfassen, wenn du sagst, wie ich mir meine Beziehung wünsche. Und es geht um Liebe, es geht um Leidenschaft und es geht auch um ja, ich sag mal, so ein regelmäßiges Verliebtheitsgefühl, dass man sich halt immer wieder in den Partner, in dem Moment die Fotografie verliebt. Und bei mir ist das tatsächlich so, also wahrscheinlich könntest du mich, das habe ich mit einem Model in einer anderen Ausgabe jetzt gerade in einer Unterhaltung gehabt, wahrscheinlich könntest du mich als Passbildautomaten an den Bahnhof stellen. Ja, und allein das, selbst das wäre für mich spannend, weil da so viele unterschiedliche Menschen und Begegnungen stattfinden. Und so ist es für mich seit, ich weiß nicht wie lange, ich stehe morgens auf und darf fotografieren und an dem Tag bin ich glücklich. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube auch, dass man nur in Dingen wirklich gut ist, die man mit Leidenschaft macht. Und das soll jetzt auch gar nicht esoterisch klingen. Ne? Also es gibt, glaube ich, keinen wirklich guten Coach oder keinen Fotografen, keinen Schauspieler, kein Nichts, der das, ich sag mal, aus einem fadenscheinigen Grund wie, ich möchte damit unfassbar viel Geld verdienen. Wenn das deine Grundmotivation ist, kannst du auch Zahnarzt werden, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht richtig gut, sondern das, du musst einfach für das brennen, was du tust. Alles andere ist vollkommen
absolut.
Aussichtslos.
Ja, sehe ich auch so. Und ich wusste gar nicht, dass du die Begegnung mit Menschen, so, dass du die so stark im Fokus hast bei deiner Arbeit, zum Beispiel bei der Porträtarbeit, finde ich auch ganz spannend. Es gibt etwas, was ich manchmal in meinen Workshops, auch in der Masterclass mache mit den Teilnehmenden, die sogenannten Motive menschlichen Handelns. Die hat ein amerikanischer Humanpsychologe, nämlich Abraham Maslow, mal definiert, wie der zum Beispiel auch die Bedürfnispyramide definiert hat. Und er hat, ich müsste jetzt tatsächlich, ohne nachzugucken, aus dem Kopf nochmal zusammenfügen, er hat 5 oder 6 Motive benannt, die dazu führen oder die sozusagen Grundlage unserer aller Entscheidungen sind. Also Grundlage der Entscheidungen, die wir treffen, nicht nur beruflich, sondern auch privat, welches Auto wir kaufen, wo wir oder wie wir Urlaub machen. Und dazu zählt zum Beispiel Status und Prestige, das ist ein Motiv, aber auch das Motiv Geldvorteil ist ein wichtiges Motiv. Das Motiv Anerkennung oder Schrägstrich Liebe, sagen wir es mal so. Und das Motiv Nützlichkeit, also etwas, vielleicht auch etwas Gemeinwohlstärkendes zu tun. Und das letzte Motiv aus dem Kopf, was mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist das Motiv der Selbstverwirklichung und auch der Höchstleistung. Und wenn ich also kreativ schaffende, fotografierende frage, welche Motive bei Ihnen im Fokus stehen, besonders in beruflicher Hinsicht, nennen die meisten tatsächlich an allererster Stelle das Motiv Selbstverwirklichung und Höchstleistung. Und das ist natürlich was, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, wenn man selbstständig ist. Wir haben das ja vorhin schon kurz berührt, das Thema Selbstständigkeit. Also sich ja immer wieder dazu ermahnen, sich neue Ziele setzen, neue Aufgaben setzen, Projekte planen, sich eigentlich immer wieder antreiben, auch voranzugehen, den nächsten Schritt zu machen und auch zu überlegen, was der nächste Schritt ist. Und dann gibt es natürlich auch welche, die haben das Thema, sage ich mal, Nützlichkeit. So, dann kann man auch gucken, Was ist denn jetzt eigentlich das, was ich in meinem Beruf an Nützlichkeit erfahre? Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in deinem Beruf, wenn du Corporate-Reportagen machst, sage ich jetzt mal, ich kenne deine Kunden nicht, also ich bin nicht so drin in deiner Kundenliste, ne, aber vielleicht auch Auftraggeber, darunter sind die eine Dienstleistung oder ein Produkt schaffen, verkaufen, wo man sagen möchte, würde, das macht Sinn, da für dieses Thema zu arbeiten als Fotograf. Und das ist nützlich, meine Kunden dabei zu unterstützen. Das gibt mir sozusagen das Gefühl, dass es sinnstiftend und nützlich ist, ihnen dabei zu helfen, ihre Sichtbarkeit oder ihre Produkte oder ihre Dienstleistung zu kommunizieren, darzustellen, zu verkaufen. Also so als Beispiel, das ist natürlich auch ein guter Antrieb. Also jemand, der kurz gesagt jetzt in der Fotografie arbeitet und als Hauptmotiv eventuell Prestige oder Geldvorteil hat, würde ich sagen, würde ich nochmal überlegen, passt irgendwie nicht so ganz gut, würde ich mir wahrscheinlich doch einen anderen Beruf suchen.
Ja, ich glaube auch, dass gerade die Bereiche, die mehr oder weniger prestigeträchtig sind, ne, also diese coolen Werbefotografen und Mode und Fashion und so weiter und so fort, ich glaube, dass da auch einige Bereiche halt schwierig werden, was jetzt Automatisierung angeht. Gleichzeitig ist es aber auch so, und da bin ich der absolut festen Überzeugung, man kann nicht einfach das Genre wechseln. Also ich bin durch verschiedene Genres gegangen in den letzten 20, 25 Jahren. Ich habe in den Nullerjahren auch in dieser Automobilmagazinfotografie bin ich viel unterwegs gewesen bei Mercedes und Audi. Aber ich finde es, also auch die Fotografen, die die Bereiche dann über Jahre bestimmt haben, vollkommen faszinierend, weil die kommen irgendwo rein, die sehen Dinge anders und da stehst du fassungslos vor den Bildern und denkst, wie haben die das gemacht? Und ich glaube, dass das so ein bisschen ist wie mit der Musik. Ne? Der eine spielt die eine Musikrichtung, der eine kann gut Pop, der nächste ist klassisch, der dritte ist Jazz und so weiter. Du kannst einen Jazzmusiker aber nicht auf die Punkbühne stellen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Das heißt, ich glaube schon, dass man seinen Bereich finden muss und dass es nicht funktioniert zu sagen, oh, ich möchte jetzt mal ganz kurz einen anderen Bereich nehmen, weil aus wirtschaftlichen Gründen muss ich switchen. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Und ich glaube auch, dass das mit dieser Leidenschaft und dem Antrieb und diesem bedingungslosen Feuer, was man für einen Bereich hat, nicht funktioniert. Ne? Also man kann, also natürlich kannst du sagen, oh, ich fotografiere jetzt mal ein paar Events, ne? Also so mal nebenher, weil irgendwie muss ja aber auch aus dem Kühlschrank kommen. Ich glaube aber, ich habe vor ein paar Jahren bin ich mal einem Eventfotografen aus München über den Weg gerannt, der muss auch kurz vor der Rente gestanden haben, aber der hatte ein Feuer, wo ich davor stand und habe gedacht, Alter, der ist 20 Jahre älter als ich und der brennt in einem Maße gerade für dieses Event. Und da habe ich gedacht, das ist ein Einzelfall, dann bin ich dem nochmal über den Weg gelaufen und habe gedacht, Wahnsinn. Und das war aber auch so ein Moment, wo ich in dem Bereich gesagt habe, okay, ich habe da meinen Meister gefunden und es gibt in unterschiedlichen Bereichen einfach Menschen, die genau für diesen Bereich brennen. Und da sind wir jetzt, glaube ich, bei einem Punkt, wenn wir jetzt tatsächlich zu dieser Sichtbarkeit kommen. Weil die Frage ist, führt Sichtbarkeit zu Erfolg oder Erfolg zu Sichtbarkeit zum Beispiel? Und da sind zwei Sachen im Hintergrund. Das eine ist natürlich, klar, für Sichtbarkeit muss man erstmal sorgen und das ist ein Haufen Arbeit. Da ist natürlich auch die Frage, ist man der Typ dafür, das Ganze zu machen, zu unterstützen oder eben auch regelmäßig zu machen? Wir hatten das in der Ausgabe von PicDrop. Ich glaube, die Folge hieß, kann man den Hund zum Jagen tragen? Und die Frage ist aber dann eben bei dieser Sichtbarkeit, ist es nur die Sichtbarkeit, die dazu führt? Weil das ist das, glaube ich, was viele Kollegen von außen sehen, wo die denken, ah, das ist super, wenn ich jetzt genauso sichtbar bin, funktioniert es bei mir genauso. Und ich glaube, das ist nicht der Schlüssel.
Der Schlüssel zu was? Zu Erfolg? Zu Aufträgen oder was meinst du genau?
Genau. Das ist, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil.
Ja, das sehe ich auch so. Und Sichtbarkeit ist ja auch in den letzten Jahren, das werden alle diejenigen bestätigen, die auf Instagram um Followerzahlen kämpfen, wirklich, was das betrifft, schwieriger geworden zu erreichen. Ne? Man muss unglaublich viel tun auf diesen Plattformen, besonders auf Instagram, um überhaupt einen Erfolg im Sinne von Engagement Rate, Likes, Abonnenten und so weiter, also Follower, zu bekommen. Also es ist unglaublich anstrengend geworden. Es funktioniert nicht mehr so viel von alleine. Es hat sich was verändert. Parallel dazu hat sich eben auch verändert, wie der Markt tickt. Und ich glaube, nach wie vor kann man sagen, dass Sichtbarkeit so ein Grundrauschen schaffen sollte, also dass man präsent sein sollte als Fotografen, als Fotograf, als Kreativer, überhaupt als jeder Selbstständige Sichtbarkeit trotzdem in Sichtbarkeit investieren sollte oder sich die Mühe machen sollte, sich sichtbar zu machen. Aber ich verfolge ja auch jedes Jahr so ein bisschen die Erkenntnisse, die wieder bei der OMR rauskommen. Das ist ja die Messe jedes Jahr im Mai hier in Hamburg, die Online-Marketing-Rockstars-Messe, wo jährlich die neuesten Entwicklungen im Online-Marketing verkündet werden. Kann man auch bei YouTube alles kostenlos nachhören. Wer sich dafür interessiert, die Keynote der Gründer ist immer sehr, sehr spannend, weil da werden in kurzer Zeit so die 3, 4 Topics verkündet, die jetzt fürs kommende oder laufende Jahr dann so die neuesten Trends sind in der Online-Vermarktung und in der Online-Sichtbarkeit. Das ist natürlich eher für größere Unternehmen oder Konzerne gedacht, geplant so, aber auch wir Solo-Selbstständigen können davon so ein bisschen was aufschnappen. Und das, was mich jetzt beim letzten Mal so ein bisschen umgetrieben hat, was auch in meinem Gespräch kürzlich mit dem Leiter des Think Tank des SZ-Instituts, mit Dirk von Gehlen, auch zur Sprache kam, ist eigentlich das Thema der Communities. Und es gibt einen Trend, der ist auch nicht erst seit gestern da. Das betrifft aus meiner Sicht auch Kreative und besonders Fotografierende, eher zu gucken, wie kann ich mich in Communities engagieren, wie kann ich vielleicht sogar eine eigene Community aufbauen, also eine Art qualitative eigene Zielgruppe, die an meinen Themen, an meiner Arbeit interessiert ist, die mir dort folgt, sei es eine WhatsApp-Gruppe oder andere Dinge, so eine Art Interessensgemeinschaft, die dieselben Werte vielleicht auch verfolgt. Nun ist nicht jeder Fotograf mit seiner Fotografie, sagen wir mal, wertebasiert unterwegs, aber es gibt natürlich, ich vermute mal, immer irgendwo eine Schnittmenge, eine Interessenslage, über die man sich überlegen kann, eine Community aufzubauen. Also total populäre Communities in den letzten Jahren sind zum Beispiel Buchclubs geworden, die natürlich auch Online-Communities sind, aber auch ins reale, ins analoge Leben übergeschwappt sind. Oder auch Laufgemeinschaften sind Communities, die es sowohl physisch als auch online tatsächlich gibt. Und das ist ein Aspekt, über den man mal nachdenken sollte. Wie kann ich mir eine Interessensgemeinschaft dann vielleicht auch bilden? Und ein Thema, was ich auch, ja, was meine Fotografie vielleicht auch vorantreibt. Ja, wenn du jetzt, nimm dich mal als Beispiel, wenn du jetzt als Corporate-Fotograf vielleicht sagst so, oh, ich baue mir jetzt eine Community auf, ich überlege mal, was denn so eine Interessensgemeinschaft sein könnte, also Menschen, die an echten Begegnungen vielleicht Interesse haben. Ne? Hast du ja gesagt, das ist fast noch lieber, das Begegnen mit Menschen hast, als das, was dann hinten rauskommt. So, also das Kennenlernen, das Austauschen, dieses Eintauchen in unterschiedliche Lebensmodelle und so weiter, ja, könnte man natürlich auch irgendwas draus machen, was thematisch so eine Art Mehrwert, so eine Art Nutzen für eine gewisse Community sein könnte. Und Newsletter sind zum Beispiel ein ganz klassisches Community-Tool, also auch über Newsletter Interessensgemeinschaften oder Interessensthemen auszutauschen. Und das ist was jetzt neben diesen Anforderungen der klassischen Sichtbarkeit, also Instagram betätigen, LinkedIn betätigen, sage ich jetzt mal so salopp, tatsächlich viel, viel wichtiger geworden ist. Und auch der zweite Punkt ist eben, dadurch auch die eigene Marke zu stärken, also wirklich zu gucken, wer bin ich in meiner Fotografie, wie kann ich dafür sorgen, mein Profil so zu schärfen und meine Eigenheit auch in meiner Arbeit, meine Besonderheit so zu schärfen und in den Fokus zu nehmen, vielleicht dem auch einen Titel, einen Namen zu geben, dass ich dadurch auch nochmal so einen anderen Aufhänger bekomme. Ich nehme immer ganz gerne als Beispiel eine Fotografin, die ich persönlich tatsächlich gar nicht kenne bisher. Vielleicht muss ich auch gar keinen Namen sagen, aber mir ist aufgefallen, dass sie an ihrer Marke sehr, sehr sorgfältig gearbeitet hat. Und wenn man jetzt ihre Positionierung in einem Satz zusammenfassen müsste, könnte man sagen, sie arbeitet mit ihrer Fotografie im Bereich Female Topics, also alles, was mit weiblichen Themen, weiblicher Mode, Kosmetik, anderen werblichen Produkten oder Dienstleistungen zu tun hat, ist das, was man in ihrem Portfolio findet. Sehr, sehr konsequent. Und da sind große Marken und Brands darunter, genauso wie alle möglichen Werbeagenturen und sicher auch das ein oder andere Editorial. Und das ist für mich so ein Beispiel für eine gelungene Positionierung, für eine wertebasierte Positionierung, mit der man theoretisch, wenn ich jetzt mal so meine Gedanken weiterspinne, natürlich auch in der Lage ist, sich eine eigene Community aufzubauen. Zum Beispiel eine weibliche Community, die bestimmte Interessen an weiblichen Themen verfolgt.
Ja, gut. Es ist natürlich so, dass die Anzahl möglicher Gemeinschaften oder eben auch gerade solcher Einzelhabitate, die ist ja unter Umständen auch ein bisschen begrenzt. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel wahrscheinlich in dem Bereich oder in der Corporate-Fotografie oder in anderen Bereichen immer so 1, 2, 3, 4, die da vollkommen rausstechen, weil sie eben den Bereich auf eine ganz eigene Art und Weise vollkommen kompromisslos besetzen. Und gut, da gehören natürlich auch viele Sachen dazu. Du hast Instagram angesprochen, du hast LinkedIn angesprochen und es ist natürlich so, Sichtbarkeit funktioniert natürlich auch nur, wenn du irgendwie eine ungefähre Vorstellung hast, wo das, was du kommunizieren willst, auch funktioniert.
Ja, das heißt, und wir dürfen nicht vergessen, entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber das ist natürlich, hast du total recht, nur die Nische allein wird mir den Erfolg nicht bringen, sondern es ist verbunden mit Persönlichkeit und Nähe. Das heißt, ich muss schon auch mir überlegen und auch in der Lage dazu sein, mir eine Zielgruppe aufzubauen mit echten, engagierten Abonnenten, die tatsächlich dann eben auch mehr zählt als reine Reichweite, zum Beispiel in den sozialen Medien.
Ja, ich glaube, Instagram ist ein ganz gutes Beispiel. Ich habe da neulich mit einer Modelagentur drüber geredet und da war die Frage, okay, was ist jetzt für eine Modelagentur zum Beispiel die richtige Plattform? Weil die Frage ist, wer bucht wo? Für wen, wer, also wenn ich jetzt bei Instagram unterwegs bin als Modelagentur, wer guckt denn da? Das sind nicht die Kunden, das sind die Models. Ja, das heißt, die Models gucken. Wenn ich auf Instagram unterwegs bin, ich sehe ja, wer guckt, ich sehe ja, wer liked, ich sehe, wer da ist. Das sind die Kollegen. Wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, ist es das Gleiche. Ich habe 80%, 85%, 90%. Es sind Kollegen. Ich sehe die Zugriffe, ich sehe die Kommentare, ich sehe dies, ich sehe das, ich sehe jenes. Das heißt, die Frage ist, wo ist für einen selber die Plattform oder die Kommunikationsplattform oder eben diese Community, der Ort, den man sich schaffen muss, wo das tatsächlich die Leute erreicht. Mhm. Weil vom Grundprinzip ist das so, als wenn du durch die Stadt gehst mit einer Trommel und irgendwie also wie so ein mittelalterlicher Ansatz, so deine Botschaft verkündest. Ja, und manchmal stehst du im Park und manchmal stehst du auf dem Marktplatz. Aber wenn du ganz bestimmte Leute erreichen willst, musst du dir erstmal mit einer Marktanalyse überlegen, wo sind die denn? Ne? Was was bringt Catch? Was bringt die Internetseite von mir aus, vom BFF? Diese ganzen Sachen, weil einfach alles zu bespielen, das ist das Gießkannenprinzip. Und das ist halt einfach, wenn ich alle Energie in Instagram reinstecke und dann ganz viele Follower habe, weil wenn ich 10.000 Follower habe, ist die Frage, wer folgt mir da überhaupt?
Ja, da ist ja guter Punkt, weil meine Kritik an diesen Plattformen, zumindest meines Wissens nach, du hast jetzt Catch oder BFF genannt, gibt natürlich noch viel mehr wie GoSee, Infolio und andere. Meine Kritik an diesen Plattformen ist ja, dass sie sozusagen nicht, also dass wir nicht wissen oder die Abonnenten bzw. die Mitglieder nicht wissen, wie viel Kontaktfläche diese Plattform wirklich zu relevanten Entscheidern herstellen können. Und aus meiner Sicht ist das oft noch zu wenig Kontakt, weil es ist, wie du sagst, die Branche guckt, die Kolleginnen und Kollegen gucken. Und das ist natürlich nicht wirklich, also dann brauche ich in einer Plattform keine Jahresmitgliedschaft abzuschließen, wenn diese Plattform nicht strategisch so agiert, dass sie Sichtbarkeit zu Entscheidern herstellt. Also das Ziel dieser Plattform muss eigentlich sein, also das heißt, das Ziel der Inhaber oder der Leitenden dieser Plattformen müsste sein, mehr Sichtbarkeit herzustellen für die Abonnenten oder für die Mitglieder in Richtung konkrete Auftraggeber-Netzwerke. Und das passiert aus meiner Sicht noch viel zu wenig. Da lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren, weil sonst macht es keinen Sinn, dass ich jährlich viele hundert Euro in verschiedene oder 1.000 Euro in verschiedene Plattformen investiere als Fotografin, als Fotograf, wenn ich dadurch keine Response erhalte oder wenn ich auch keine Rückmeldung erhalte. Wie sind denn Klickraten und wer klickt denn da? Sind das immer nur die Kollegen? Also das, da bin ich, da habe ich tatsächlich mittlerweile Vorbehalte. Und die sozialen Medien, die du genannt hast, bei Instagram ist es ein bisschen anders als bei LinkedIn. Bei LinkedIn habe ich schon eine sehr, sehr gute Kontrolle darüber, wer meine Aktivitäten sieht. Die erlange ich tatsächlich allerdings auch nur, wenn ich mir die Mühe mache, mein Netzwerk bei LinkedIn so aufzubauen, dass ich mich natürlich nicht in erster Linie mit Modellen oder Stylisten oder Kolleginnen und Kollegen verknüpfe. Das müsste ich eigentlich konsequenterweise fast völlig ignorieren, die gesamte Kolleginnen und Kollegenbranche. Denn konsequenterweise müsste man bei LinkedIn sagen, ich suche hier nur meine Kunden und potenzielle Auftraggeber, die ich in Zukunft vielleicht auch gewinnen möchte. Also alles, was mir an Netzwerk in den Sinn kommt, was mir hilft, meinen Beruf erfolgreich in die Zukunft zu führen. Das ist eine relativ konsequente Entscheidung, die ich mir einfach aber klar machen muss. Und das ist auf Instagram natürlich nicht so leicht. Da habe ich nicht die Kontrolle, wer mir folgt, also zumindest nicht vollständig. Natürlich kann ich da auch kontrollieren, wem ich folge. Und wenn ich nur Kolleginnen und Kollegen folge, dann habe ich da auch mein Ziel verfehlt. Dann bringt es mir nichts.
Das ist halt genau der Punkt. Also es gibt verschiedene Bereiche. Es gab ja vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren unheimlich viele diese Bücher, ja, von Deutschlands beste Fotografin bis was weiß ich nicht was, wo man sich dann mit erheblichen Beträgen eingekauft hat. Ich weiß nicht, 600 Euro pro Seite, 1200 für eine Doppelseite. Also ich habe die Zahlen nicht mehr parat, aber so weit liegen die nicht davon. Ich habe dann tatsächlich ein Büro in einer Werbeagentur gehabt und habe dann mal gesehen, wie mit diesen Bildern und Büchern umgegangen wird. Ne? Die sind schön, die stehen in der Ecke, aber es ist einfach der Umgang oder der Konsum von Bildern, gerade im Bereich von Artdirektion, hat sich vollkommen verändert. Und da laufen diese Bücher dann halt in dem Falle, wenn sie so allgemein an 2.000, 3.000, 4.000 Adressen rausgeschickt werden, unter Umständen einfach ins Leere. Bei LinkedIn, diese gezielte Vorgehensweise, die du gerade genannt hast, halte ich auch für vollkommen, ja, nicht kompromisslos. Anderes, was wollte ich jetzt sagen?
Alternativlos.
Nicht alternativlos war der Begriff, siehst du? Vielen Dank. Und da verfolge ich auch, ich gucke mir da auch viele andere Kollegen an, frage mich, was macht ihr da und warum? Ne? Also nicht nur, dass man... Also auch gerade, wenn es darum geht, bei anderen Kollegen dann ja zu kommentieren, sich damit einzumischen, wo man sagt, alles, was du tust, sehen ja alle. Ja, also dann, oder wenn ich da zum Beispiel irgendwas poste und dann gibt es Kollegen, die dann, also so auch ganz plump darunter schreiben, ja, auch die Situation kenne ich als Fotograf, aber bei mir ist das das und das. Und ich stelle mir dann vor, frage mich dann einfach, warum? Warum schreibst du das? Ja, also erstens, der Zusammenhang ist schwierig. Dann hast du jetzt den anderen Fotografen praktisch als Sprungbrett genommen, um zu gucken, um darüber deine Zielgruppe zu erweitern, dadurch, dass du bei einem anderen Fotograf unter, was ich was, ein Posting über einen Job dich unten selber positionierst. Und das ist für mich so ein bisschen die Kehrseite der Sichtbarkeit, wo wir am Anfang gestanden haben. Das ist nämlich das, wenn du auf LinkedIn, auf dies, auf das, auf den ganzen Plattformen sichtbar bist. Es gibt unheimlich viele Leute, die gucken permanent eigentlich nur, was machen die Kollegen? Wie arbeiten die, fotografieren die, wie oft posten die, wie sichtbar sind die, wie funktioniert das überhaupt? Die versuchen abzuleiten daraus, wie erfolgreich jemand ist. Und es geht so weit, dass, ich habe ein paar Fälle davon gehabt, dass dann jemand angefangen hat, meine Kunden anzuzapfen. Und du konntest es rückwärts nachverfolgen. Also mein Vorteil ist, dass ich in der Regel eine sehr, sehr, sehr enge Verbindung zu meinen Kunden habe. Und es war tatsächlich ein Kollege dabei. Ich habe irgendwann im Pickdrop-Podcast mal gesagt, Leute, bevor ihr Probleme mit Tagessätzen habt und das nicht einschätzen könnt, seid doch bitte so lieb und sucht euch jemanden in eurem Umfeld, holt euch einen Telefonjoker, verhandelt das nicht am Telefon, sprecht nochmal darüber, im Zweifel sucht euch irgendjemanden. Da hat sich tatsächlich jemand bei mir gemeldet und hat nach den Tagessätzen irgendwie, ja, und wie würdest du das kalkulieren? Er wollte aber gar nicht so richtig rauskommen, mit wem das jetzt eigentlich ist und so weiter. Und dann stellte sich raus, das war ein Kunde von mir. Er hat das Briefing gesehen, er hat meine Bilder gesehen, er hat den Namen gesehen und hat einfach gesagt, dann rufe ich bei dem doch mal an, hat er ja im Podcast gesagt, hol mir von dem den Tagessatz und arbeite dann für den Job. So, der Punkt ist, das ist halt relativ schnell rausgekommen.
Okay.
Um nicht zu sagen, verdammt schnell rausgekommen. Das war auch für mich ein Grund, wo ich lange darüber nachgedacht habe, okay, was mache ich jetzt mit Podcasts? Mache ich das weiter? Habe ich da Lust drauf? Worüber möchte ich überhaupt sprechen? Weil wenn du von 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Leute fünf dabei hast, die so funktionieren, das ist dann halt schwierig. Und das ist dann immer so die Kehrseite, wenn man an irgendeiner Stelle in die Öffentlichkeit geht. Das fängt an mit LinkedIn, das geht über Instagram, das geht über was weiß ich nicht was, weil Es ist, selbst wenn du 1% oder 0,5 oder 0,05% der Leute hast, die nicht fair spielen, dann ist Sichtbarkeit natürlich auch eine schwierige Sache. Und ich glaube, dass das was ist, wo auch viele Kollegen und Kolleginnen Angst und Respekt vorhaben. Also ich kenne Kollegen, die tolle Internetseite haben mit tollen Bildern, die aber ums Verrecken keine Referenzen darauf schreiben würden, weil sie Angst um ihre Kunden haben.
Ja, also die Geschichte ist tatsächlich wahrscheinlich kein Einzelfall, die du gerade erzählt hast, aber letzten Endes finde ich das Thema Großzügigkeit ganz wichtig, dass wir, und das ist ja das, was du im Grunde auch, so arbeitest du mit dem Podcast, den du ja auch schon sehr lange machst, auch eine Weile ja gemacht hast, mit einer anderen Gesprächspartnerin, ich glaube, Viviane war das genau, wo ihr unglaublich viel auch an Details aus eurer Berufspraxis geteilt habt. Und ich finde, Großzügigkeit ist immer wertvoll. Und ab und zu passiert es dann trotzdem mal, dass man eine weniger gute Erfahrung macht. Das kann man, glaube ich, nicht verhindern, weil die Branche braucht tatsächlich auch aus meiner Sicht deutlich mehr Aufklärung und Information, weil es, weil also die Menschen, die jetzt nachströmen in den Beruf, zu ganz anderen Bedingungen ihren Beruf aufbauen und ihre Sichtbarkeit, ihre Honorargestaltung, ihre Kundenpraxis oder ihr Netzwerk aufbauen, als vielleicht Fotografen wie du, die schon wesentlich länger dabei sind, mit anderen Regeln, also ich sage jetzt auch mal Berufsregeln, also Kodex, Berufskodex, ja, agieren und das natürlich auch hochhalten. Das ist total wichtig und wertvoll. Ich würde trotzdem nicht darauf verzichten, eine gewisse Großzügigkeit oder vielleicht nennt man es eher Offenheit auch zu praktizieren. So, nun ist mein Beruf natürlich das Coaching und die Beratung ist natürlich etwas, wo ich quasi mit diesen Themen auch Geld verdiene, also im Grunde wirklich auch systematisch dann arbeite und gucke, wie kann ich jemanden dabei unterstützen, mit der richtigen Haltung in diesen Beruf zu gehen. Ich glaube, trotzdem können wir nie verhindern, dass da Dinge passieren, die einfach nicht fair und auch nicht schön sind. Aber mit gutem Beispiel voranzugehen, Nils, finde ich trotzdem wichtig.
Also ich glaube auch, dass es extrem selten ist, dass solche Sachen passieren. Und in der Regel ist es dann eben auch so, dass sie zumindest mittelfristig relativ folgenlos sind. Weil die Kunden, wenn man eine gute Kundenbindung hat, die gehen nicht. Die melden sich eher bei einem und erzählen einem die Sache dann brühwarm. Und das ist eben genau der Punkt, ne? Dass es halt einfach auch darum geht, was für eine Beziehung habe ich zu meinen Kunden oder zu meiner, wie du es vorhin genannt hast, Interessensgemeinschaft. Wie eng arbeitet man zusammen? Wie entwickelt man zusammen? Wie guckt man sich gemeinsam den Markt an? Oder eben auch, wie steht man auf dem Set? Wie arbeitet man mit den Menschen? Weil es geht nicht darum, nur ein tolles Portfolio zu haben, tolles Talent zu haben. Es geht nicht darum, die besten Tagessätze zu haben, die tollsten Angebote zu machen. Wenn das in Anführungsstrichen alles ist und es nicht um die Person geht, die man selber ist oder als die man selber auftritt, dann ist das in der Regel ein relativ kurzfristiges Vergnügen.
Weil bei mir ist es. Sehe ich auch so. Da würde ich vielleicht noch mal kurz anknüpfen an deine Frage von vorhin, das Thema der Sichtbarkeit, Community oder Interessensgemeinschaft. Also mir zu überlegen, wie kann ich eine Interessensgemeinschaft bilden, ist eine Sache. Und das, was ich da aber genauso wichtig finde, eben, anstatt einfach nur zu überlegen, wann mache ich wieder Instagram und was mache ich als nächstes auf LinkedIn, wäre wirklich das Thema Persönlichkeit, Nähe zu Kunden, das eigene Netzwerk aufzubauen, das eigene Netzwerk zu stärken. Und gerade in meiner Masterclass habe ich immer wieder auch die Gespräche mit den Teilnehmenden, wenn wir im Modul Kommunikation sind, dass viele feststellen, ich habe eigentlich zu wenig Kontakt mit meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Also in den Phasen zwischen den Jobs zum Beispiel, wenn der Job abgewickelt ist, der nächste ist noch nicht da, der nächste Termin steht noch nicht. Wie möchte ich diese Zeit gestalten? Das sind ja manchmal Wochen, manchmal Monate oder vielleicht sogar ein Jahr, bis die nächste Anfrage dann kommt. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, kannst du vielleicht auch nochmal erzählen. Aber wie möchte ich als Fotografin diese Zeit eigentlich nutzen und in Kontakt bleiben? Welche Maßnahmen kann ich praktizieren? Welche Kontakt-Touchpoints kann ich kreieren, wo ich meine Kunden immer mal wieder an mich erinnere. Und sei es durch Qualitätssicherung einfach mal wieder anrufen oder eben den Newsletter und andere Dinge. Also das Thema der Persönlichkeit, das Thema der Kundennähe oder der Kundenpflege, wenn man das so will, das ist aus meiner Sicht deutlich wichtiger geworden als die reine Sichtbarkeit durch soziale Medien oder eben auch generelle Plattformen, die häufig ganz oder ja häufig nicht genug Schnittstelle wirklich zum Kunden direkt schaffen können.
Ja, ich glaube, also Plattformen finde ich an vielen Stellen, also es gibt Bereiche, wo ich glaube, dass sie ganz gut funktionieren, in anderen Bereichen nicht. Die Frage ist ja, worum geht es? Und ich glaube, das glaube ich, habe ich auch online schon gesagt, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal. Ich glaube, dass Sichtbarkeit ein relativ, also ein wichtiger, aber nicht zu überschätzender Baustein ist. Weil wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel beigehe und gucke, wie viel Prozent der Kunden, die ich habe oder die ich bekomme oder Neukunden tatsächlich über Sichtbarkeit ist, und das ist nicht sonderlich viel, obwohl ich glaube ich eher zu denen zähle, die maximal sichtbar sind. Das heißt, meine Neukunden pro Jahr sind, das läuft sich auf 10-15%, wenn überhaupt. Der gesamte Rest läuft über Kunden von Kunden von Kunden von Kunden, über Empfehlungen, über Weiterentwicklung. Es sind zum Teil, es gibt Jobs, die ich aktuell habe, die kann ich über Artdirektoren, eine Agentur, dann hat ein Artdirektor gewechselt in die nächste Agentur zum Kunden, die kann ich zum Teil 25 Jahre zurückverfolgen. Und das ist tatsächlich genau der Punkt. Reine Plattform, rein Insta, das ist alles erstmal Kaltakquise. Und das ist ein Verdrängungsmarkt. Und es gibt nicht nur eine Plattform, es gibt viele. Und wenn ich auf einer Plattform bin, dann sind da auch 82 andere Fotografen. Und wenn ich bei einer Portfolioschau bin, dann sind da 20 andere Fotografen und alle gucken sich die Dinge an. Und es gibt Leute, die bereiten sich dann auf diese Portfolioshow oder auf die Plattform unfassbar vor und denken sich, das ist großartig, wenn ich da bin, dann ist der Artdirektor XY und überhaupt. Und dann sieht der das und dann bin ich, dass bei einer Portfolioshow die Mappe dazu führt, dass ich direkt aus diesem Ding einen Job kriege, ist, glaube ich, ein ganz seltener Fall. Da muss es eine ganz outstanding Mappe sein. Es muss eine unfassbar gute oder vielmehr eine unfassbar schlüssige, aber wahrscheinlich sogar eine wahnsinnig passende Mappe sein, die zufällig gerade bei dem Art Director in eine Sache passt. Das wäre dann ein Zufall. Das heißt, genauso wie wenn ich die Sichtbarkeit irgendwo anders habe und irgendwer guckt da drauf und denkt, ja, genau das ist das. Aber die Artdirektoren, die Artbuyer, die Kommunikationsabteilung, die haben ihre Netzwerke und die haben seit Jahren und Jahrzehnten ein Portfolio an Fotografen und Fotografinnen, wo sie sagen, die sind für diese Sachen zum Beispiel interessant. Das heißt, das tatsächlich Wichtigste, ganz unabhängig von dieser permanenten Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit ist nicht dafür da, irgendwie komplett Neukunden zu kriegen für mich, sondern die Kunden, mit denen ich eh schon arbeite, zwischendurch immer mal wieder mit Sachen zu triggern. Weil die Kaltakquise kostet unfassbar viel Energie, da an irgendjemanden wirklich ranzukommen, der vielleicht auch seit 10 Jahren einen Fotografen hat, oder jemanden zu finden, der keinen hat, ist, ich sage jetzt nicht komplett aussichtslos, aber es ist schon sehr, sehr aufwendig.
Ja, das heißt, auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wenn man
genau,
wenn man
das heißt, es geht, muss. Eigentlich geht es immer um die Pflege dessen, was man schon hat. Ja, und das ist, glaube ich, das, womit man diese Zwischenräume füllen kann, sollte. Mhm. Und das ist halt auch, das ist genauso wie, wenn man sagt, ich habe jetzt eine Woche im Büro. Klar, kann man Bilder, die man schon hat, kann man Bildbearbeitung machen, da einen neuen Look drüber legen. Aber man muss sich halt einfach fragen, ist das jetzt Beschäftigungstherapie oder gehe ich damit einen neuen Weg? Oder habe ich zum Beispiel irgendein Bild, wo ich mir denke, Alter, wenn ich dem und dem das anbiete, das wäre doch spannend. Oder wenn ich eine freie Arbeit mache, dass ich, klar, möchte man sich auch selber verwirklichen. Aber was ist, wenn man eine Idee für eine freie Arbeit hat und vielleicht schon direkt eine Idee hat, für wen das etwas sein könnte?
Auch gut. Ne,
dass die Modestrecke halt ganz gezielt eingesetzt ist. Ne? Dass man nehmen wir Mode, nehmen wir Beauty, nehmen wir Automobil, dass man nicht einfach sagt, hey, ich mache eine coole Automobilstrecke, sondern einfach sagt, was ist denn, jetzt übertrieben gesprochen, ich nehme mir den kleinsten Fiat und fotografiere den so opulent wie ein Mercedes. Oder ich nehme den Mercedes und fotografiere den so wie den kleinsten Fiat und schaffe plötzlich durch diese Zusammensetzung was komplett Neues und gehe damit wahlweise direkt zum Unternehmen in die Kommunikationsabteilung oder ich gehe zum Beispiel zu einer Werbeagentur und sage, ich habe hier was ganz anderes. Ja, weil schön fotografierte Autos, ne, dieses klassische Formel, nettes Auto in nettem Umfeld, gleich schönes Bild, sehen die jeden Tag. Das heißt, wie kann ich irritieren? Wie kann ich einen Schritt weitergehen? Wie kann ich einen Werbekunden oder eine große Agentur dazu bewegen, zu sagen, ah, das ist ein interessanter Ansatz. Wir brauchen zwar nicht genau die Bilder, aber mit dir hätten wir Lust, das und das zusammenzumachen. Und das ist was für die Zwischenräume.
Ja, bin ich deiner Meinung. Also das Thema der Portfolioarbeit, gerade wenn du, wie du jetzt gesagt hast, ich habe vielleicht eine Woche Bürozeit oder keine Kundentermine. Wie nutze ich das? Mache ich ein neues Portfolioprojekt oder interpretiere ich Bilder einfach mal anders? Also entwickelt sie nochmal digital sozusagen mit der KI oder wie auch immer neu. Gehe ich eigentlich von innen heraus nochmal durch meine Arbeit? Das ist eine Möglichkeit, inwiefern diese Bereiche jetzt Mode und Automobil, die du genannt hast, tatsächlich im Moment überhaupt offen sind für so neue Ansätze, kann ich nicht ganz beurteilen. Naja, doch schon ein bisschen, weil das sind natürlich besonders die Bereiche, wo auch viel mit der KI gearbeitet wird und man sich unter Umständen wahnsinnig viel Mühe macht, ein tolles Portfoliobild zu kreieren, was von den Kreativen in den Unternehmen oder besonders in den Werbeagenturen, also durch einen Prompt, sage ich mal, schon vom Tisch gewischt wird, wo diese Wertschätzung unter Umständen gar nicht mehr so da ist. Das ist aber vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich kann aber auch, wenn ich diese Woche hätte oder diese Zeit hätte, kann ich nicht nur im Innen gucken oder arbeiten, ich kann auch im Außen gucken und arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was deutlich wichtiger wird in Zukunft, dass ich auch rausgehe, dass ich sozusagen Kontaktflächen schaffe zu potenziellen Kunden, sei es ich gehe auf eine Veranstaltung, ein Event. Ich nehme gerne manchmal das Beispiel Handelskammer, sozusagen örtliche Handelskammer, IHK, wo unterschiedliche Impulsveranstaltungen laufen zu wirtschaftlich interessanten Themen, wo sich Unternehmer und Unternehmerinnen treffen oder wo auch, sagen wir mal, Vorträge laufen zu KI in der regionalen Wirtschaft, keine Ahnung, wo man Menschen kennenlernt, die Entscheider, Entscheiderinnen sind, so. Also sich die Mühe zu machen, auch mal rauszugehen, im Außen einfach sich neu zu positionieren und auch mal zu gucken, wie ist das für mich? Ja, kann ich da auch mal einfach auf jemanden zugehen, jemanden kennenlernen vielleicht sogar? Also Visitenkarten einsammeln, nenne ich das immer ganz gerne. Das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit, um wirklich auch mal sich wieder auf dem Parkett zu erleben oder zu erproben, also auch mal nach draußen zu denken. Und die Entscheidungskriterien, du hast das so schön gesagt mit der Portfoliosichtung, die drei wichtigsten Entscheidungskriterien von Auftraggeberinnen und Auftraggebern sind das, diese drei P nenne ich eigentlich am liebsten. Preis, Persönlichkeit, Portfolio. Und je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, ist eher der eine Faktor ausschlaggebend für die Anfrage und die Beauftragung eines Fotografen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mehr in der Werbung ist, dann ist sicherlich der Preis nicht an erster Stelle, sondern das Portfolio und die Persönlichkeit. Wenn man mehr im Corporate-Bereich tätig ist, ist sicherlich der Preis schon wichtiger. Und natürlich das Portfolio vielleicht gar nicht an erster Stelle, ne? Aber sehr wohl unter Umständen auch die Persönlichkeit eines Fotografen. Also es hängt schon sehr davon ab, in welchem Bereich bin ich tätig, welche Faktoren stehen da für meine Auftraggeber an erster Stelle, wie ticken die eigentlich. Und wenn wir über Akquise sprechen, dann haben wir jetzt das Thema, was wir noch gar nicht angeschnitten haben, was ja natürlich auch Sichtbarkeit schafft. Und was sich immer weiter auch verändert, auch in diesem Jahr hat Google wieder neue Algorithmen eingeführt. Das Thema Video spielt eine ganz, ganz große Rolle auf den Webseiten der Freiberufler, auch wie du und ich es sind, dass belohnt wird künftig, wenn Bewegtbild auf der Startseite natürlich stattfindet. Aber das Thema Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel ist ein ganz probates Mittel, um neue Kontaktflächen zu schaffen zu Interessenten, die über die Suchmaschine oder über die KI, das kommt jetzt ja auch noch hinzu, ein Dienstleister, eine Dienstleisterin suchen. Also nicht nur die SEO, die Suchmaschinenoptimierung, sondern auch die GEO, die Generative Engine Optimization.
Ja, Obwohl, da macht es, glaube ich, als erstes Sinn, irgendwie so ganz weit aufs Dorf zu ziehen. Weil wenn ich in Hamburg oder Berlin sitze, dann ist es natürlich schwierig, allein auf die ersten 20 Seiten zu kommen, was sowas angeht.
Ja, genau. Wir reden jetzt ja auch nicht von AdWords, von irgendeiner Form von Werbung, sondern wirklich vom Ranking, von der Auffindbarkeit von Bildern, von Themen in der Fotografie. Und das ist genau etwas, da können sicherlich aus meiner Erfahrung viele Fotografierende deutlich mehr machen, damit sie überhaupt sichtbar sind.
Ja, obwohl das natürlich auch generell so ein Ding ist, wo man einfach sagt, grundsätzlich, ne? Wie war der Satz? Tue Gutes und sprich darüber. Ich glaube, das ist so generell was für Spenden und Wohltätigkeit. Ich weiß nicht, aus welchem Bereich der irgendwann mal kam, aber ich glaube, das ist in dem Bereich ganz genauso. Das heißt, es ist, die Sachen finden nur dann statt, wenn die auch irgendwo auffindbar sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz elementarer und zentraler Punkt, an dem man sich da irgendwie orientieren
ja, das ist,
kann, also, darf, sollte. Und es gibt Leute, denen fällt das leichter, es gibt Leuten, fällt das schwerer. Mhm. Und ich glaube, dass, pass auf, schöne Überleitung. Ich glaube, dass dieses, also erstmal braucht man Leidenschaft und Feuer, um irgendwie so weit zu kommen oder das so lange zu machen, bis es überhaupt anläuft. Und dieses Mentale und die mentale Stärke, die man daraus zieht, dass man diese Leidenschaft hat, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, oder es mit deinem neuen Kursnamen zu sagen, Mental Matters.
Ja, danke. Ja, das ist etwas, was auch entstanden ist in den letzten Monaten. Auch viel aus oder durch Gespräche inspiriert wurde mit Fotografinnen, Fotografen und Kreativen, mit Workshops, die ich gegeben habe, wo ich Kontakt hatte oder die Gelegenheit hatte, mit den Teilnehmenden über ihre Situation zu diskutieren und viel zu erfahren natürlich auch, womit sich Kreative beschäftigen. Und ich habe es eingangs ja schon gesagt, es ist eine Situation für viele da, wo sie überlegen, wie entwickle ich mein Geschäftsmodell weiter? Was tue ich eigentlich in dieser Zeit, um mich zu stärken? Wir haben wirtschaftlich schwierige Zeiten. Letztes Jahr, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht viel besser werden. Und wie komme ich da eigentlich gut durch? Und das hat mich eigentlich bestärkt, auch nochmal in eine Richtung zu denken, weil viele und auch bestärkt hat mich, weil der Beratungsanteil in meiner Arbeit ist unglaublich hoch. Ich habe es eingangs gesagt. Und ich arbeite sehr gerne, aber eben auch mehr mit persönlichen Themen. Und das hat jetzt gar nichts nur mit Coaching zu tun. Theoretisch könnte ich auch als Therapeutin arbeiten. Ich habe die nötigen Zulassungen und Qualifikationen. So will ich das aber gar nicht nennen. Auf jeden Fall waren das so die Motivation für mich, auch zu sagen, ne, die Mischung aus der Situation am Markt und aber auch meine persönliche Interessenslage, dass ich Lust hatte, einfach auch mehr in diesen Bereich zu gehen und zu gucken und eben auch ja, meine Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, auch nochmal mit persönlichen Themen ihre inneren Angelegenheiten, also ihre Mental Matters, sich auch gerade in dieser Zeit sich mal zuzuwenden und ernst zu nehmen und zu gucken, wie kann ich da eben, Stichwort Resilienz ist ja auch ein beliebtes Thema und ja, wie kann ich eigentlich da meine Widerstandskraft stärken oder überhaupt auch entwickeln?
Oder sich am Ende des Tages einfach klar machen, wo die eigenen Grenzen liegen. Weil es ist ja eigentlich so in dieser Selbstständigkeit und in unserer Branche ganz speziell, das Grundgefühl, was man hat, ist eigentlich, dass man permanent von eine Art Arbeitslosigkeit bedroht ist. Das heißt, es vom Grundprinzip ist es wie ein Tagelöhner. Ich gehe morgens los und weiß nicht, ob ich für den Tag einen Job bekomme. Ich weiß nicht, wie viele Leute morgens da stehen, wo nach Arbeitenden gesucht wird. Und dieses Pitchen, dieses um Jobs konkurrieren. Und theoretisch ist es ja auch möglich, dass ich 30 Anfragen kriege im Quartal, 10 im Monat und 30 Mal an Platz 2 oder 3 lande. Das heißt, es gibt keine Garantie dafür. Man kann nicht sagen, so und so viel Prozent kriege ich immer durch. Da bin ich immer Erster. Und die große Frage ist auch immer, woran liegt das? Ne? Denn natürlich ist es einfach zu sagen, oh, es liegt am Preis. Und es ist auch andere Sachen sind einfach. Und meistens ist es so wie in der Politik, dass die einfachen, niederkomplexen Antworten das eigentliche Problem nicht ausreichend zusammenfassen. Und es wird so sein, also es ist angespannt. Und ich glaube, dass gerade jetzt in den letzten 2 Jahren es so war, dass unheimlich viele, die vorher auch in guten Zeiten so ganz knapp immer schon an der Grenze vorbeigeschlingert sind. Wir haben das zu Corona erlebt, dass dann eben ganz viele eben plötzlich unter diese Grenze drunter gefallen sind. Und ich glaube, dass diese Grenze, bei wem es funktioniert wirtschaftlich und nicht, dass die sich verschiebt dadurch, dass die Gesamtanzahl von Jobs geringer wird. Und dass da neben diesem Beratenden oder wahrscheinlich vor diesem Beratenden dieser therapeutische Ansatz ganz spannend ist, wie geht es dir mit deiner Beziehung zur Fotografie? Weil wenn ich mich seit Jahren quäle und dann an einen Punkt komme, wo es plötzlich gar nicht mehr funktioniert, dann ist die Frage, wenn dieses Paar in der Therapie sitzt, was ist das Ziel? Und wenn es das Ziel ist, dass es einem selber in irgendeiner Form gut gehen soll, dann heißt es ja nicht zwingend, dass das als Paar weiter funktioniert. Das heißt, man kann die Paarbeziehung verändern, man kann die Paarbeziehung anders gestalten, aber es gibt unter Umständen auch den Moment, wo man sagen muss, okay, an dieser Stelle ist die Beziehung, so wie wir die vorher geführt haben, mehr recht als schlecht über Jahre, einfach beendet. Und diese ganzen Möglichkeiten gibt es. Und ich glaube, das
zumindest
ist immer
die
so.
Die berufliche Beziehung ist vielleicht beendet.
Genau, das ist der tatsächliche Unterschied zu einer Paarbeziehung. Na, wir können ja Freunde bleiben.
Genau. Lass uns Freunde bleiben. Ja, also das stimmt. Das wichtigste Mindset ist sozusagen, glaube ich, im Moment, was wir brauchen, um durch diese Zeiten zu kommen. Das wichtigste Mindset ist tatsächlich die eigene Perspektive ständig auch zu hinterfragen und offen zu sein für Neues. Also neugierig zu bleiben, offen zu sein für Neues. Lebenslanges Lernen ist ja auch so ein Stichwort, was man aus anderen Gesprächen oder von anderen Menschen eventuell kennt. Aber es ist keine Phrase. Es ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, um da durchzukommen. Dieses immer wieder offen sein, neugierig sein, bereit sein zu lernen, und einfach sich auch natürlich Unterstützung zu suchen, egal in welcher Form, eben das zu lernen, woran man Interesse hat, sich dem zuzuwenden, was einen wirklich interessiert. Und viele kommen in einen Termin, in ein Gespräch mit mir zum Beispiel auch mit dem Ziel, ich möchte mehr Planungssicherheit. So. Und genau das ist ja in der Fotografie, insbesondere in der Fotografie und auch in anderen kreativen Berufen, überhaupt nicht möglich, wenn man keine Kundenstruktur hat, die, sage ich mal, Wiederholungstäter sind, die Retainer sind, die sagen, wir haben jetzt bestimmte Vereinbarungen getroffen, Rahmenvertrag vielleicht getroffen, wo wir einmal im Quartal ein bestimmtes Volumen mit dieser Person, mit diesem Fotografen, mit dieser Fotografin umsetzen. So. Sondern Planungssicherheit bekomme ich ja nur, wenn ich mich in einem Feld positioniere in der Fotografie, die mir das ermöglicht, wo ich solche Kunden habe. Und besonders wenig Planungssicherheit hat man eben gerade in den Bereichen, die wir vorhin auch schon hatten, Automobil, Mode, also Werbung eigentlich, was Werbung betrifft. Alles, was die Zusammenarbeit mit Werbeagenturen betrifft. Genau da habe ich fast überhaupt, also eigentlich gar keine Planungssicherheit. Im Gegenteil, ich bin mir gar nicht sicher, ob die ihr künftiges Projekt nicht mit der KI lösen oder intern lösen, indem sie selber irgendwas prompten. So, und das ist was, da muss ich wieder mich auf mein Mindset besinnen oder ein Mindset kreieren, wo ich eben mich wirklich bemühe, eine andere Perspektive einzunehmen und ehrlich und offen auch mir selber nichts vorzumachen, sondern zu sagen, okay, wie kann das denn gelingen, wenn ich das und das eventuell verändere und da nochmal drüber nachdenke.
Punkt. Amen.
Punkt. Okay, gut. Ja.
Ja. Ja. Das, ja.
Ja. Mental Matters ist insofern, insofern kommt es zu einer Zeit, wo, glaube ich, viele das tatsächlich auch gerne in Anspruch nehmen oder für sich benötigen. So. Mal gucken, wie es sich übers Jahr hinweg gestaltet.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das über das Jahr hinweg gestaltet. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, dass das ein zentraler Punkt bleibt und dass das wie bei vielen anderen Sachen einfach ein Bereich ist, der manchen leichter fällt, der anderen schwerer fällt und dass es aber ein Bereich ist, den man einfach nicht ausblenden kann. Wie geht's mir mental damit? Wie ist die Resilienz? Wie reagiere ich auf den Markt? Und stehe ich morgens auf, mache erstmal ein bisschen Sport und lese keine Nachrichten oder gucke ich morgens als erstes die Nachrichten und stelle fest, oh Gott, ich lege mich gleich wieder hin. Und das, ja.
Let's face it.
Let's face it. Mental matters. ja, ich glaube, wir sind eigentlich wie immer kreuz und quer durch die Gesamtthematik einmal durchgegangen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, es sind sehr viele spannende Ansätze dabei gewesen. Ich glaube, es waren für mich auch ein paar neue Ansätze dabei, die ich gerne mitnehme. Den Kurs von Mental Matters gebe ich an der Stelle natürlich gerne als Empfehlung weiter und freue mich einfach, wenn das klappt oder wenn das dem einen oder anderen hilft, die mentale Stärke in der Fotografie ja, zu finden, wieder zu entdecken, zu schärfen oder was auch immer daraus zu ziehen, was man daraus ziehen kann.
Ja, die eigene Beziehung zur Fotografie.
Genau. Einfach die Liebe mal wieder ein bisschen auffrischen und sich fragen, wie geht's denn bei einer mentalen Beziehung zur Fotografie?
Genau. Ja, schön, Nils. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr spannend. Und
ja, danke für die Sitzung, Frau. Also ich würde dich ja eher als Therapeutin buchen, glaube ich.
Okay, ja, also es, kannst du machen, wie du möchtest. Und ich mache meine Arbeit nach wie vor gerne einfach so weiter, wie ich sie mache und habe Spaß dran, also weil ich einfach auch, ich finde nicht nur die Fotografie wunderbar, sondern auch viele kreative Berufe wunderbar. Und das ist etwas, ja, wofür ich einfach total gerne arbeite. Also da ist sozusagen, ja, mein Bewusstsein, meine Transformation, genau.
Das merkt man auch und deshalb bist du da, wo du bist. Silke, vielen herzlichen Dank nach Hamburg.
Danke,
hoffentlich.
Nils.
Hoffentlich bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. We'll be right back.